Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder reinhören. Ja, wenn wir über das Sterben sprechen, dann denken wir oft zuerst an körperliche Schmerzen. Doch es gibt eine Not, die tiefer geht. Ein Leid, das dort beginnt, wo Medikamente an ihre Grenzen stoßen. Es ist eine existenzielle Verzweiflung, die entstehen kann, wenn das Fundament des Lebens wegbricht und Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit Einzug halten. Was können wir eigentlich tun, wenn die Seele schmerzt, weil das Ende nah ist? In dieser besonderen Doppelfolge tauchen wir mal tief in das Thema ein. Ich bin Stefanie Vossilus und an meiner Seite ist mein Co-Moderator Robert Milbrath vom ambulanten Team des Christophorus Hospizvereins. Gemeinsam begrüßen wir zwei Gäste, die den weiten Weg aus Österreich zu uns nach München unternommen haben. Sie stellen sich täglich dieser Grenzerfahrung und haben sich intensiv mit existenziellem Leid beschäftigt. Es sind der Palliativmediziner Dr. Christoph Gabel und die Palliativ-Care-Expertin Ingrid Maat. In diesem ersten Teil unserer Reise durch das existenzielle Leid wollen wir verstehen, was genau verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff? Wie unterscheidet es sich von körperlichen Schmerzen? Und vor allem, wie können wir als Begleitende, aber auch als Mitmenschen in dieser tiefen Not präsent bleiben, ohne an ihr zu zerbrechen?
Ingrid, Christoph, herzlich willkommen zum heutigen Podcastgespräch. Wir freuen uns riesig, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir sprechen heute über das Thema existenzielles Leiden und über Sterbewünsche. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, vielleicht möchtet ihr ein paar Worte erstmal zu euch sagen und vielleicht auch, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid. Von dir, Christoph, weiß ich ja, dass du dich da schon sehr lange mit beschäftigst.
Ja, vorweg herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier in München sein zu dürfen und zu unserem Herzensthema zu sprechen. Von meiner Herkunft her bin ich Internist und Hämato-Onkologe und arbeite seit knapp 20 Jahren für die Tiroler Hospizgemeinschaft, zuerst im stationären Setting und jetzt seit 2010 für das mobile Palliativteam, bin dort der leitende Arzt. Und vor etwas über 10 Jahren haben wir in der österreichischen Palliativgesellschaft begonnen, eine Leitlinie zur Sedierung zu schreiben und in allen Sedierungsleitlinien weltweit, vor allem in denen von der europäischen Palliativgesellschaft, steht immer drinnen, existenzielles Leid sollte ausgenommen sein oder nur mit sehr viel Vorsicht als Indikation angewendet werden. Und dann haben wir angefangen, unsere Leitlinie zu schreiben und dann war uns unklar, was ist eigentlich existenzielles Leid? Und so sind wir eigentlich drauf gekommen und so bin ich auf diese Beschäftigung gekommen und habe dann 2015 bis 2017 eine Masterarbeit dazu geschrieben, was ist existenzielles Leid und was macht es mit dem Betreuungsteam? Und das Betreuungsteam ist immer sehr davon betroffen und das war der Anfang von der ganzen Leidensgeschichte.
Bei dir, Ingrid?
Mein Name ist Ingrid Maat und ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, so heißt das in Österreich, also Krankenschwester früher genannt. Und ich habe vor ganz vielen Jahren mein Diplom gemacht in Innsbruck an der Universitätsklinik. Und damals hatten wir eine Lehrschwester, die uns in Sterbebegleitung unterrichtet hat. Das war eher ungewöhnlich um diese Zeit. Und ich wusste damals schon, ja, das interessiert mich und irgendwann mache ich das. Und dann habe ich natürlich so meine Erfahrungen gemacht, war immer auf der Chirurgie in unterschiedlichen Fachbereichen und habe so meine Erfahrungen gemacht, wie das ist, wenn Menschen mit einer Krebserkrankung zum Beispiel in einem dieser Zimmer liegen und wenn die Leute und die Betreuungspersonen, also mich inkludiert, brauchen viel länger, als wenn sie auf eine andere Patientenglocke reagieren. Also wir sind viel später erst reingegangen in das Zimmer, wo eine Patientin geläutet hat, die vielleicht mit einem Mammakarzinom dort lag und wo wir einfach nicht so wussten, wie können wir umgehen mit der Situation, wissend, diese Frau ist schwer krank und wird wahrscheinlich an der Erkrankung sterben. Und da habe ich gemerkt, jo, das Thema ist schon auch etwas, das mich betroffen macht. Und ja, dann kam eine andere Lebensphase. Ich bin dann sehr viel gereist und sehr viel unterwegs gewesen, habe dort in den Ländern, in denen ich unterwegs war, also hauptsächlich Afrika, Asien und vor allem in Indien, dann sehr viel Leid gesehen auf der Straße. Das war ja oft auch nicht so wie bei uns, weggeschlossen in spezialisierte Einrichtungen oder Häuser, wo halt Menschen mit Behinderung leben oder Menschen, die alt sind und angewiesen sind, sondern das war ganz viel sichtbar auf der Straße. Und da habe ich gemerkt, ah, da ist es wieder das Thema. Na gut, okay. Und wenn ich zurückkomme nach Österreich, dann werde ich mich diesem Bereich zuwenden. Und ich habe dann angefangen in einem mobilen Palliativteam, also ein ambulantes Palliativteam in Wien. Und das war ein Team, das gerade, oder eine Einrichtung, die gerade gegründet wurde. Und wir waren ganz wenige Personen, ich glaube 3 Pflegepersonen, eine Ärztin, eine Seelsorgerin, und habe dort angefangen beim Aufbau dieses mobilen Palliativteams und habe dort 18 Jahre gearbeitet. Und habe dann sehr, sehr, sehr viel gesehen, das natürlich genau mit diesen existenziellen Themen zu tun hatte. Und ja, da habe ich gemerkt, meine Betroffenheit ist wieder da. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Es geht nicht anders. Und so bin ich da mehr hineingekommen. Und ja, es gibt noch andere Gründe, aber die erzähle ich vielleicht später.
Ja, vielen Dank. Und genau das wollen wir heute tun, sozusagen uns intensiver mit diesen Themen, und da hängt ja noch einiges mehr dran, beschäftigen. Mit dabei ist heute auch noch Martina Kasper, dich werden manche aus einer früheren Podcast-Folge kennen, was vielleicht manche noch nicht wissen. Du arbeitest in einem Krisenteam und hast damit auch sehr viel mit Menschen in Krisen zu tun, und du wirst heute einfach auch ein bisschen dieses Gespräch noch durch deine Erfahrungen oder deine Eindrücke bereichern. Mhm. Wunderbar, schön.
Jetzt ist es schon ein bisschen angeklungen, Leid, du hast gerade berichtet. Und jetzt vielleicht gleich zu Beginn, weil wir das auch als Thema haben, was ist denn jetzt existenzielles Leid? Lässt sich so ganz kurz definieren oder auch gerne ein bisschen ausführlicher?
Ja, diese Definition von existenziellem Leid ist mir ein großes Anliegen, weil es eigentlich in der internationalen Literatur, in der medizinischen internationalen Literatur, kein kongruentes Bild dazu gibt. Mhm. Es sind verschiedene Definitionen. Ein Australier, David Kissen, hat schon über 25, 30 Jahre zum sogenannten Demoralisationssyndrom publiziert, ist eine umfassende Facette von existenziellem Leid. Die sehr bekannte Palliativmediziner Havi Chochenov in Kanada schreibt zur Würde und zur würdezentrierten Therapie. Auch hier, die Würde ist ein wichtiger Anteil, aber es deckt es nicht ganz ab. Und ich habe eben im Rahmen dieser Masterarbeit gesucht und bin dann mehr durch Zufall auf die Existenzanalytiker in Österreich gestoßen, auf Frankl und auf Alfred Lengle, der die Existenzanalyse weiterentwickelt hat. Und die definieren existenzielles Leid so, dass wir Werte haben, die uns im Leben tragen, auf denen wir stehen und gehen. Und wenn wir die Verbindung zu diesen Werten verlieren oder wenn diese Werte unter unseren Füßen zu zerbröckeln scheinen, wenn der Boden also brüchig wird, auf dem wir gehen, dann verlieren wir den Kontakt zu dem, was unsere Existenz trägt. Mhm. Und die Patientinnen und Patienten beschreiben das ja sehr, sehr bildhaft bei der Mitteilung einer möglicherweise zum Tode führenden Erkrankung. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das beschreibt genau das, dieses Fundament, das plötzlich fehlt. Und was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, unser Seelsorger sagt immer, der Spirit, der uns trägt, der Geist, der uns trägt, und das ist das Gleiche. Also letzten Endes muss man sagen, und dazu gibt es auch Studien, existenzielles Leid und spirituelles Leid ist über weite Bereiche ident. Ja? Und es ist auch wichtig, dass das einmal so gesehen wird, weil diese Unterschiede nicht zum Hindernis werden, die Menschen aufzufangen und in den Teams auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut auf dem Weg zu begleiten, dass sie die Betroffenen betreuen und den Betroffenen zur Seite stehen können.
Aus eurer Erfahrung, ist das jetzt was Statisches? Also wenn ein Mensch schwer erkrankt, ist er dann, also und dieses existenzielle Leid tritt auf, bleibt es dann? Kann sich das verändern? Kann das wieder weggehen? Wie müssen wir uns denn das vorstellen? Kriegt es jeder, der eine schwere Diagnose hat und schwer erkrankt? Gibt es Menschen, die es mehr betrifft, weniger? Vielleicht könnt ihr ein bisschen aus eurer Praxis erzählen.
Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Und zwar, wenn man die aktuelle Literatur anschaut, wird immer häufiger beschrieben, dass Menschen existenziell leiden. Anfänglich waren es 10%, 20% unserer Patientinnen. Jetzt gibt es eine dieses Jahr erschienene sehr gute, rezente Studie aus Hamburg, mhm, die 671 Patienten betreut und untersucht haben. Und dort quantitative und qualitative Untersuchungen gemacht haben. Und da kam heraus, dass mindestens 50% aller unserer fortgeschrittenen krebserkrankten Patienten von existenziellem Leid betroffen sind. Meiner Meinung nach sind es zeitenweise bis zu 100%, je nach Erkrankungsphase. Und das, mhm, geht genau in deine Fragerichtung. Mhm. Wir sind in unserem Leben, Gott sei Dank, in der Lage, uns wieder auf Situationen einzustellen. Und dann kommt das Leid, dann geht's wieder, mhm, und dann kommt's wieder, je nach Fähigkeiten von den Menschen, sich auch darauf einzustellen. Also es ist nicht dauernd da, und deswegen würde ich sagen, es sind bis zu 100%, die in einer Erkrankungsphase irgendwann einmal existenziell leiden.
Also ich arbeite im psychiatrischen Krisendienst, da ist es ja auch so, dass die Menschen, wenn sie suizidal sind, eben auch eine existenzielle Krise haben, und das ist ja eben, da geht's wieder weg. Also man geht dann vor Ort, wir sind auch ein Team mit zwei Personen und schauen uns das an, und wir bringen viel Zeit mit und geben Raum, um einfach nur mit Perspektiven zu suchen, die es gibt, um dieses Leid abzuwenden. Und das kann mal funktionieren und dann nicht. Und entweder geht es in die Klinik oder ist es jemand wirklich dann so weit, dass er sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, ich gehe in Beratung und schaue, wie es weitergeht. Oder man dockt auch wieder an Ressourcen, die man eigentlich hat, aber dann in dem Leid einfach nicht zugreifen kann. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe ja die Fortbildung gemacht in Innsbruck letztes Jahr mit diesem existenziellen Leid und habe das jetzt einfach auf meinen Krisendienst auch sehr übertragen, weil es einfach nochmal ein anderer Blickwinkel ist.
Ich würde mal sagen, wir sind viel häufiger in existenziellen Krisen, als wir glauben, weil immer wenn wir Veränderungen erleben oder wenn unser Leben anders verläuft, als wir es uns gewünscht haben, also wenn sich unsere Lebenspläne verändern, wenn wir, angenommen, ich habe mich für einen Job beworben, den ich unbedingt haben möchte, und ich kriege diese Stelle nicht. Das stürzt mich vielleicht in eine Krise, weil ich so fix damit gerechnet habe und unbedingt dorthin wollte. Und wenn ich nicht gelernt habe, mit sowas umzugehen, wenn ich das vielleicht das allererste Mal erfahre, dann ist es etwas sehr, sehr Existenzielles, was mich sehr treffen kann. Aber so im Laufe unseres Lebens erfahren wir ja ganz vieles. Also zum Beispiel, was weiß ich, wir verlieben uns und diese Beziehung geht auseinander. Wir haben vielleicht eine Wohnung, in die wir eingezogen sind und müssen ausziehen, weil Eigenbedarf besteht, und dabei wollte ich doch unbedingt dort bleiben. Im Laufe unseres Lebens gibt es ganz, ganz viele Veränderungen und immer wieder etwas, was ganz anders kommt, als ich es geplant hatte. Und wenn ich das nicht gelernt habe, mit solchen mit diesen Abhängigkeiten, in denen ich mich auch immer drin bewege, umgehen zu können, dann stürzt mich das wirklich auch in eine tiefe Krise.
Und das wirft vielleicht die Frage auf, jetzt, also so wie du das schilderst, das sind so die Hürden oder vielleicht die Stolpersteine so auf dem Weg, die uns vielleicht auch mal zu Fall bringen, aber wir richten uns wieder auf, wir gehen weiter. Du hast vorhin etwas beschrieben, was ja wirklich viele der Menschen, die jetzt die Diagnose einer schweren Krankheit bekommen, erleben, es zieht ihnen den Boden weg, oder diese Sturz ins Bodenlose, das erscheint nochmal eine andere Situation zu sein.
Ich würde unterscheiden zwischen, das zieht mir den Boden weg und ich stürze. Weil genau das ist der Zeitpunkt, in dem wir die Menschen antreffen, wenn sie schwer existenziell leiden. Dann, mein Bild ist, der Boden ist weg und sie versuchen sich irgendwie festzuhaken, festzukrallen in der Wand, um nicht abzustürzen. Und das ist eigentlich die primäre Coping-Reaktion von uns, um überleben zu können. Es ist entweder Todstellen oder Lähmung oder Aggression. Aber es ist eine Akutreaktion, aber keine handlungsfähige Reaktion. Und den Menschen zur Seite zu stehen, dass sie handlungsfähig werden, ohne abzustürzen.
Mhm. Was löst dieses existenzielle Leiden aus? Also welche Gefühle oder welche Erfahrungen, würdest du sagen, löst es aus? Und vielleicht magst du es an einem konkreten Beispiel schildern, von denen gibt es sicher viele in deiner Praxis.
Also in der internationalen Literatur waren sehr viele verschiedene Ursachen für das Auslösen von existenziellem Leid beschrieben. Der schon angesprochene David Kissane in Australien, die haben vor 3 Jahren eine Studie veröffentlicht mit 1405 Patienten, also eine große Anzahl. Und die haben Kolleginnen und Kollegen dazu ausgebildet, die Patienten zu begleiten und zu befragen. Und einer der häufigsten Auslöser mit weit über 50% ist, in der Erkrankung gefangen zu sein. Ich finde das ein sehr erstaunlichen Ausdruck. Ich habe ihn damals das erste Mal gelesen, im Englischen Trapped by Illness. Und die fühlen sich in der Erkrankung gefangen und alles, was die Erkrankung mit ihnen macht. Was sie auch noch beschreiben in dieser Studie sind Rollenverlust, Kontrollverlust. Kontrollverlust ist in der heutigen Zeit ganz ein besonderes Thema. Gibt ja schon von um 2000 Studie über, was ist der gute Tod, und da ist im westlichen, in der westlichen Welt die Kontrolle als erster Stelle. Aber auch Angst ist ein Thema. Und dann Themen Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit und Depression. Das sind wichtige Auslöser für dann weitere Folgen vom existenziellen Leid.
Hast du eine konkrete Situation vor Augen oder eben eine Begleitung, an der es ein bisschen deutlicher wird?
Ja. Ich denke da an eine 75-jährige Dame mit einem Bronchuskarzinom und Knochenmetastasen. Und die Dame lebt in einem Vorort von Innsbruck, hat einen schönen Garten, den sie betreut, hat eine Familie, für die sie kocht, hat Freunde, für die sie kocht. Und hat eigentlich gute Schmerzeinstellung, hat für uns unerklärlich ein Erbrechen, das auf Medikamente auch nicht anspricht. Wird immer schwächer und wird bei uns auf der Station aufgenommen und sagt, ich will gar nichts von euch, lasst mich in Ruhe. Und zu ihrem Sohn sagt sie, holt mir die Todesspritze. Und wir sind dann miteinander an diesem Abend ins Gespräch gekommen. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass dieser Rollenverlust eben nicht mehr für die Familie und für die Freunde kochen zu können, nicht mehr für den Garten zur Verfügung stehen zu können, dass der zu dieser Symptomatik führt und auch zu diesem Wunsch, dass jetzt ein Ende hergehört, weil ich halte das nicht mehr aus. Am nächsten Tag, nach dem Gespräch, fand ich eine völlig geerdete Frau vor, saß am Balkon, las Zeitung. Diese Situationsänderung war etwas sehr rasch. Und die Übelkeit, das Erbrechen war auch weg, weil wir darüber sprachen, ob sie eigentlich alles auf gut tirolerisch zum Kotzen findet. Und da hat sie ein Bild für die Situation bekommen, aber das Bild der Situation hat sie letztendlich selber entwickelt. Ich kann das nicht für sie entwickeln. Mhm. Ich kann nur der Spiegel sein für ihre Ideen und Gedanken, die sie hat.
Und diesen Raum bieten, dass man darüber spricht. Was ich jetzt spannend finde, das ist ja dann was sehr Individuelles. Wir haben ja immer oft so im Gefühl, naja, wenn die Schmerzen so sind, dass ich es nicht aushalte, dann ist es existenzielles Leid und dann kann ich nochmal weitermachen. Aber ich höre jetzt aus deiner Geschichte raus, es kann auch was ganz anderes sein. Was ich aber auch vorhin rausgehört habe, ist, was aber wohl in diesen Situationen auftritt, ist eine Form der Hoffnungslosigkeit. Also dieses Glauben, es wird sich nicht mehr verbessern. Ist das auch ein wichtiger Punkt beim existenziellen Leid, dass ich keine Chance sehe, dass da eine Verbesserung eintritt?
Das ist beim existenziellen Leid ein Schritt weiter. Mhm. Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit ist ein Schritt weiter. Im Literaturstudium bin ich irgendwann einmal zum Bild gekommen, dass man existenzielles Leid unterschiedlich beschreiben kann. Das existenzielle Leid als Überbegriff. Mhm. Dann die existenzielle Not, in der dann alle drinnen stecken, die das erleben. Und als weiterer Schritt, wenn Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit dazukommen, dann entsteht existenzielle Verzweiflung. Also der Unterschied zwischen existenzieller Not und existenzieller Verzweiflung. Und das beschreibt Frankl sehr schön. Wenn Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit zum Leib dazukommen, in diese Verzweiflung entsteht, spricht Frankl vom existenziellen Vakuum. Und mir ist das ein sehr, sehr beschreibendes Bild. Die Menschen kriegen plötzlich keine Luft mehr. Ja? Mhm. Und sie hängen über den Boden, über den Abgrund, und sie kriegen keine Luft mehr. Die wollen da raus. Und das ist eigentlich der Auslöser von Suizidalität, mhm, und Umständen auch von Drogenmissbrauch.
Ja. Als Lösungsversuch dann als quasi.
Das ist, ich brauche eine Exit-Strategie jetzt. Und zwar wirklich jetzt und nicht übermorgen. Ja? Mhm. Ich kann mir es nicht selber nicht vorstellen, weil ich nie in so einer Situation war. Das ist auch das Wichtige bei einer Betreuung von solchen Menschen. Ich kann mir es nicht vorstellen, ich kann mir es nur erzählen lassen. Ja?
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, das Bild, ich habe ein existenzielles Vakuum, ich kriege keine Luft, dann kann ich jemanden anbrunnen, das muss...
Das hat sowas Bedrohendes, dass eigentlich nur einen Wunsch gibt, das soll irgendwie enden, höre ich raus.
Ja. Und ich nenne das Exit-Strategie und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne?
Und das ist das, was du vorher auch beschrieben hast, dass dieses Lebensfundament oder das, was das Leben eigentlich wertvoll und lebenswert macht, dass das zerstört wird.
Das zerstört wird oder zerstört erscheint. Mhm. Und die Menschen sind aber durchaus dann in der Lage, durch eigene Gedanken wieder dieses Fundament zusammenzubauen oder den Kontakt mit dem Fundament zu bekommen. Aber vielleicht wird aus den Bröseln des Fundaments ein anderes.
Das kann ich bestätigen, weil bei unseren Patienten in der Psychiatrie ist es einfach so, wenn die Menschen diesen Raum haben, dann sagen die nach der Beratung oft, Mensch, da hat mir jetzt jemand 3 Stunden zugehört. Und in den Worten finden die auch wieder Gedanken, die einfach rausführen aus dieser Not, aus dieser Verzweiflung. Und die Lösung steckt im Menschen selber, da brauchen wir einer dann gar nicht geben, sondern wirklich nur den Raum geben. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und ja, das finde ich ganz eine wertschätzende Begegnung, wenn man einfach weiß, das Gegenüber hat es eigentlich und man ist so die Krücke, aus diesem Leid raus und wieder Luft zu kriegen.
Ja, genau. Da kann ich eigentlich nur zustimmen und sagen, wenn wir zuhören, einen Zuhörraum schaffen, also Menschen die Möglichkeit geben, gehört zu werden, da geben wir ihnen die Möglichkeit, selber eine Lösung oder eine Strategie zu finden. Weil wenn wir sagen, was jetzt gut wäre, dann sind das Rezepte, dann sind das Ratschläge, die ja keiner haben will und auch nicht hilfreich sind. Aber jemandem zuzuhören in seinem Leid und das wahrzunehmen und das auch empathisch zu spüren, also wirklich auch wahrzunehmen und auch zu spiegeln vielleicht, also auch meine eigene Betroffenheit zu zeigen, braucht es aber natürlich auch Menschen, die fähig sind, das auch auszuhalten. Weil ganz viele von uns, wenn wir nicht geschult sind oder im Umgang nicht geübt sind, dann lassen wir uns in so Situationen reinziehen und dann plötzlich sind wir in diesem Vakuum mit drinnen und kommen da vielleicht nicht mehr raus und es zieht uns den Boden unter den Füßen weg oder es zieht uns runter in ein Loch.
Ah, also man könnte sagen, es ist ansteckend.
Es ist ansteckend, ganz genau. So würde ich sagen. Leid zu erleben ist ansteckend. Passiert auch in der Trauer. Also auch Menschen, die trauern, erleben auch neue zusätzliche Verlusterfahrungen, wenn Menschen, die mit ihnen vielleicht früher in Kontakt waren, dann plötzlich die Straßenseite wechseln, wenn sie mich kommen sehen, weil sie vielleicht aus ihrer eigenen Hilflosigkeit heraus nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen zu uns. Also gar nicht böswillig. Aber um sich selbst zu schützen oder um sich selbst nicht in die Situation hineinbegeben zu müssen, gehen sie mal lieber raus aus dem Feld. Und so ist es natürlich für Begleiter, Begleiterinnen, die in dem Kontext oder in dem Umfeld arbeiten und die das so häufig erleben, wenn sie mit sehr, sehr viel Leid konfrontiert werden. Also Menschen, die so ein Overload kriegen, die keinen Umgang damit finden, die werden früher oder später aus dem Beruf aussteigen oder werden sich einfach emotional so distanzieren, dass sie den anderen gar nicht mehr wahrnehmen und halt ihren Job machen oder irgendwie sonst in Stressreaktionen kommen. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir lernen, mit dem einen Umgang zu finden, um Menschen gut begleiten zu können und ihnen diesen Raum zu ermöglichen, wo sie gehört werden, wo sie selber Antworten finden können.
Also wir haben sozusagen die Leute, die leiden, weil sie jetzt da hängen am Abgrund. Wir haben das Helfersystem oder die ganzen Angehörigen. Aber vielleicht jetzt mal auch ein bisschen konkret. Also wir haben ja gerade im Hospiz ganz viel Kontakt mit schwerst erkrankten Menschen. Jetzt habe ich bei euch schon rausgehört, ins Gespräch gehen. Aber was kann man denn überhaupt noch so tun? Also ist es erstmal dieses, ich bin überhaupt da und halte es aus, ich gehe ins Gespräch oder gibt es die Checkliste, kann ich Punkt 1 bis 10 abarbeiten und vorbei ist es mit dem existenziellen Leid? Vermutlich nicht. Aber was habt ihr für Erfahrungen, was ist denn wirklich hilfreich in diesen Situationen?
Also, Nummer 1, ich muss selber mit mir einen Boden haben oder einen Boden finden. Ne? Also Selbstsorge ist Nummer 1. Für mich ist das die Basis, überhaupt in so einem Bereich arbeiten zu können. Egal, ob man mit Menschen, die in Krisen sind, jetzt zu tun hat oder ob wir mit Menschen, die mit existenzieller Not in Kontakt sind, arbeiten, egal, was auch immer. Da, wo wir mit Leiden konfrontiert werden, müssen wir zuerst mal schauen, wo stehen wir selbst. Was habe ich für einen Grund, was habe ich für einen Boden unter mir, was gibt mir Halt, was gibt mir die Möglichkeit, das auszuhalten, auch zu reflektieren, was macht das mit mir, was passiert denn da gerade, also zu verstehen, was da abläuft. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es klug, wenn man in dem Umfeld arbeitet, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, weil nur wenn ich einen guten Boden habe, dann kann ich für andere hilfreich sein.
Ja, den guten Boden für mich, den kann ich selber schaffen, indem ich versuche, mich an meine eigene Endlichkeit und an eigenen Leiden anzunähern, auch wenn ich mich davor fürchte. Mhm. Wir erleben es auf den Stationen oft einmal, dass darüber verhandelt wird, wer geht als nächstes ins Zimmer hinein. Weil dieses Gefühl, dem nicht gewachsen zu sein, diesem belasteten Menschen gegenüber nicht das aushalten zu können, was er braucht oder sie braucht. Und da, ich beschreibe das immer mit einem energetisch schwarzen Loch. Ja. Wenn man das Gefühl hat, man geht da hinein und da drinnen ist ein energetisch schwarzes Loch, mit dem man nicht umgehen kann, dann zieht es einen selber da hinein und dann gehen Patientin und Betreuer miteinander in die Abwärtsspirale und keiner kann dem anderen helfen und vor allem können wir den Patientinnen und Patienten nicht zur Seite stehen. Daher ist es wichtig, dass man sich bewusst ist mit dieser Ansteckung, die du zuerst angesprochen hast, weil die lässt sich ja auch, und das finde ich spannend, die lässt sich ja auch wirklich nachweisen. Ja? Die lässt sich MR-technisch nachweisen. In einer Magnetresonanzuntersuchung sieht man die Ansteckungen und man kann mit den Menschen im MR darüber sprechen, was sie erleben. Und Tanja Singer hat da ausreichende Studien in Deutschland dazu gemacht. Es ist wirklich spannend, dass diese Ansteckung wie eine infektiöse Erkrankung ansteckend. Ja? Und wenn man sich anstecken lässt, dann kann man Menschen nicht mehr helfen, dann kann man es auch selber nicht mehr aushalten. Wenn ich in der Lage bin, meine eigene Situation zu reflektieren, dann besteht auch die Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, okay, ich komme jetzt zu dir, ich stehe dir zur Seite, ich lasse mich aber nicht anstecken. Und wenn ich merke, dass ich angesteckt werde, dann muss ich eine Technik haben, wieder zu mir selbst zu finden und trotzdem aber dort zu bleiben. Weil das Einzige, was den Menschen hilft, ist ja, dass ich dort bleibe. Also Und deswegen ist das Wissen um die Ansteckung so wichtig, weil ich dann auch weiß, was mit mir passiert. Und das lässt sich in Studien auch nachweisen, dass die Menschen, die in der Lage sind, sich, ich habe es genannt, emotionale Distanzierung, das klingt ein bisschen grob, man spricht von professioneller Nähe, also man bleibt professionell, aber kann trotzdem emotional beim Menschen bleiben. Und dann steht man bei und und das ist das Zweite, was mir bei der Ingrid jetzt gerade eingefallen ist, was sie gesagt hat. Ich zitiere sogar Giovanni Maio, einen Freiburger Ethiker, den ich unerhört schätze. Und der spricht in einem Podcast von nicht allzu langer Zeit von dem Faszinosum des Zuhörens, dem Faszinierenden des Zuhörens, dass die, denen zugehört wird, in der Lage sind, Gedankenketten zu bilden, wo sie am Anfang einen anderen Fokus haben wir am Ende. Und natürlich braucht es dazu viele Gespräche, bis der Fokus wirklich so weit ist, dass die Menschen vielleicht in der Lage sind, aus diesem schweren Leidensprozess in vielleicht ein bisschen einen leichteren Leidensprozess umzusteigen.
Jetzt hast du vieles angesprochen. Um das jetzt, was du zuletzt gesagt hast, nochmal aufzugreifen, das macht aber auch deutlich, das ist etwas, das du hast vorhin von einem Gespräch bei dieser Patientin gesprochen, das da irgendwie schon erstaunlich gewirkt hat. Das wird wahrscheinlich nicht der Normalfall sein, sondern so wie das klingt, das braucht Zeit, das braucht sich einlassen, das braucht wiederholte Begegnung und dieses Dableiben, von dem du schon gesprochen hast. Mich würde vorhin nochmal, es ist jetzt auch nochmal ein Sprung zurück, kurz interessieren, diesen ansteckenden Charakter zu verstehen. Welche Gefühle werden denn da bei uns als Helfende vielleicht auch ausgelöst, die letztlich dazu führen, dass wir in einen Rückzug gehen oder eben in eine Distanzierung oder nicht mehr so oft ins Zimmer, wie ihr beschrieben habt?
Ich glaube, das ist das, was du vorher auch gemeint hast, was man im MRT auch gut nachweisen kann, nämlich wir alle sind empathiefähig oder zumindest die meisten Menschen von uns. Also wir haben dieses Empathie-Schmerz-Netzwerk in unserem Gehirn und das kann, wenn wir Schmerz, Leid, wenn wir das sehen, dann feuern die Nervenzellen genauso wie bei der Person, die das tatsächlich real erlebt. Das heißt, das ermöglicht uns nachzuempfinden, was jemand anderer gerade erlebt. Aber wenn wir uns nicht distanzieren können von, das ist deins, was du erlebst, ich kann das jetzt nur mich nur dem nur annähern und nachempfinden, was in etwa bei dir gerade los ist und nicht unterscheiden, was ist mein, was ist dein, dann hat das eine Gefahr natürlich, dass ich angesteckt werde und dann dadurch hilflos werde und ausgeliefert werde und unbedingt möchte, dass da was getan wird, um dieses Leid den Menschen wegzunehmen und was zu verändern. Das ist es, ja.
Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Krux, so diese herkömmlichen Interventionen über Medikamente oder auch Psychotherapie, die greifen ja in diesen Situationen oft nicht. Das heißt, das, was wir als Helfende gewohnt sind, an der Hand zu haben, greift nicht.
Das ist für die betreuenden Teams ein großes Problem. Und in unserer heutigen Zeit, wo immer nach Medizin gerufen wird und die Medizin muss alles gut machen, plötzlich kannst du die Medizin nicht mehr und wir kommen als Betreuungsteams, ob jetzt Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonen oder wer sonst im Betreuungsteam arbeitet, wir kommen drauf, das, was wir gewohnt sind, die Medikamente, die greifen nicht. Und bei der Patientin, die ich zuerst geschildert habe, mit ihrer Übelkeit, wir haben davor über Tage und Wochen versucht, mit Medikamenten die Übelkeit zu behandeln. Mhm. Das Einzige, was wir erlebt haben, ist, dass im Team da drüber geredet worden ist. Das ist ganz ein typisches Beispiel für existenziell leidende Menschen oder die Begegnung mit existenziell leidenden Menschen, dass die Teams 20 Minuten, eine halbe Stunde in der Früh nur darüber reden, wie man die Übelkeit behandeln kann. Das Thema ist aber ganz ein anderes. Mhm. Eben, die Medikamente greifen nicht. Es gibt auch Schmerzpatienten, an die ich mich erinnern kann. Wo man dann draufkommen ist, ist es ganz eine Ursache für die Schmerzen. Ich meine, Cicely Saunders beschreibt es in ihrem Total Pain-Modell sehr gut, dass viele Symptome, ob jetzt Schmerzen oder Übelkeit, oder vor kurzem hat der Kollegin vom Schwindel geredet, das dreht sich alles ums Gleiche. Das Medikament ist nicht behandelbar und das bedroht die Teams auch. Ja? Und auch das führt zu dieser Distanzierung von den Menschen, weil wir Insuffizienzgefühl entwickeln.
Und dann kommt ja der WHO-Auftrag oder eigentlich das Selbstverständnis der Palliativcare auch noch dazu, nämlich der Auftrag, Leiden zu lindern. Also das heißt, dann haben wir so richtig den Druck.
Eben, und wir haben natürlich, wenn im WHO-Auftrag drinnen steht, wir müssen jedes Leiden lindern, ja, das schafft man einfach nicht mit den Medikamenten, nicht mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ich möchte noch mal kurz auf das umfassendere Modell zurückkommen, das ist mir nämlich noch wichtig. Eben, es gibt viele körperliche Symptome, die durch existenzielles Leid ausgelöst werden. Es lösen auch körperliche Symptome letzten Endes existenzielles Leid aus. Aber es gibt auch, und das beschreibt Maxine Rattner, eine kanadische Sozialarbeiterin, die viel zu existenziellem Leid bzw. zu non-physical suffering, wie sie sagt, schreibt. Und die unterscheidet klar eben zwischen dem Total Pain Modell und dem existenziellen Leiden, das keine körperliche Ausformung hat.
Mir vielleicht noch ein Anliegen ist es, dass für Begleiterinnen, Begleiter, Menschen, die jetzt in so einer Situation sind, wo sie erleben, dass sie nichts tun können, dass sie selber unter Druck kommen. Man kann was tun, für sich selber nämlich. Aber was ist das? Und in meinen Augen ist es eigentlich nur einmal das Wissen, ich kann dem anderen sein Leid nicht abnehmen. Ich muss es bei ihm lassen. Ich habe keine Möglichkeit, dem wirklich zu helfen. Das geht nicht. Was wir tun können, ist, mit den Menschen auszuhalten, da zu bleiben, sitzen zu bleiben, zuzuhören. Und das ist sehr, sehr anstrengend, weil wir gewohnt sind, Dinge zu tun, zu machen, da sind wir Profis drinnen. Ne? Aber Dinge auszuhalten und dabei zu bleiben, das ist höchste Kunst. Und dafür braucht es etwas, aber nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Und Mitgefühl ist in einem anderen Areal im Gehirn lokalisiert, ist ein anderes Netzwerk. mit dem muss ich aktiv lernen, in Kontakt zu kommen. Das ist nicht einfach nur da. Das heißt, das ist sowas, wie ich mich einübe im Leben, mein Herz aufzumachen, das Leid, das ich da sehe und wahrnehme, in mich hineinzulassen und einen Umgang damit zu finden, offen zu bleiben, mitzufühlen und das aber dann auch wieder da sein zu lassen. Also dieses Dasein, aushalten, innehalten und dann aber auch wieder aus der Situation rausgehen können, ohne dass es mich wegzieht. Und das geht, das kann man lernen.
Also das kann man dann quasi auch üben in der Situation, wo es jetzt noch nicht der absolute Worst Case ist, sondern dass ich sage, okay, Leid erlebe ich ja, erlebe ich als Eltern bei Kindern, erlebe ich wie auch immer. Also sich darauf einzulassen, nicht die Augen zu verschließen und zu sagen, da möchte ich gar nicht hinschauen, sondern sozusagen schon mal zu üben, weil es wird uns dann später dieses existenzielle Leid in der Krankheitssituation höchstwahrscheinlich alle irgendwie betreffen, sei es durch Angehörige, ja, sei es durch eigenes Leid.
Ja, ganz genau. Wir müssen es üben in Situationen, wo wir eben noch nicht so wirklich in der Betroffenheit drinnen sind, weil dann können wir zugreifen drauf. Und nur dann zu sagen, so, ja, da gibt es ja was, ja, wie geht das jetzt nochmal mit dem Mitgefühl, das wird vielleicht nicht funktionieren. Das heißt, ich habe in meinem Leben genug Möglichkeiten, wo ich das auch einfach mal ausprobieren kann. Formell, aber auch informell. Formell meine ich jetzt vielleicht Meditationspraxis oder es gibt ganz viele Anleitungen, wie man das auch jetzt anders lernen kann. Aber das ist schon wichtig, sich mit diesem offenen Herzen vielleicht auch mal zu befassen. Wie mache ich denn das? Weil einen Zugang dazu zu kriegen, das passiert nicht einfach nur so. Mhm. Aber es kann uns wirklich, wirklich helfen. Und in meinen Augen ist das das Einzige, was wirklich trägt in so einer Situation.
Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Aushalten zurückkommen, weil ich habe eine Hospizhelfer-Fortbildung gemacht und da ging es darum, was können wir denn da machen? Und dieses Dasein und Aushalten war anscheinend manchen zu wenig, weil es einfach auszuhalten ist. Und ein Hospizhelfer hat so ein tolles Beispiel eingebracht. Er ist zum Patienten gegangen, hatte eine Ehefrau, die dann die Zeit nutzte, wegzugehen. Und dieser Mann hat mit ihm null Kontakt aufgenommen. Der hat ihm den Rücken zugedreht, wollte von dem nichts wissen. Und der Hospizhelfer ist aber immer wieder gekommen und hat auch nicht erwartet, dass der jetzt was macht. Und er hat gesagt, noch 5, 6 Mal hat sich der aber dann umgedreht und geschaut, wer ist denn das, der da so beharrlich immer da ist und da sitzt. Und so ist dann langsam einfach ein Kontakt entstanden, ohne Worte, aber der war erstaunt, dass einfach jemand da ist und das mit aushält.
Ein wunderbares Beispiel, ganz genau das ist es. Aber das erfordert natürlich sehr viel von diesem Hospizhelfer, der muss mal geübt sein in Präsenz, im bei sich bleiben, da sein, im Aushalten und sich nicht zu hinterfragen, mache ich was falsch, könnte ich was anderes tun, könnte ich was anderes vorschlagen, so nach Lösungen suchen, sondern tatsächlich mit sich selber auch arbeiten wahrscheinlich. Was macht das mit mir, wenn der Mann mir den Rücken zudreht? Das tut weh. Ey, echt, das tut weh. Vielleicht das auch nutzen als Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu sein und mit sich selbst Mitgefühl zu entwickeln. Also mit sich selbst, dieses Selbstmitgefühl dann auch zu erleben und zu erfahren, um dann eine Basis zu haben, auch anderes auszuhalten, das eben schwer aushaltbar ist. Und diese Entlastung, ich muss nichts tun, ich muss nur bei mir bleiben, ist aber höchste Kunst.
Ich möchte aufs Wort aushalten nochmal kommen. Das Aushalten finde ich fast ein bisschen bedrohlich. Das ist irgendwie so passiv und erdrückend. Und ich kenne eine Seelsorgerin, die sagt, sag nicht aushalten, sag halten. Du hältst es mit dem Patienten, der Patientin oder den Angehörigen, die Situation. Und das hat so etwas Aktives und sehr Hilfreiches. Und es geht auch in Richtung von Tatjana Schneller, Psychologin aus Innsbruck und aus Oslo, die unterscheidet zwischen Leid und Leiden. Das Leid, das erfahre ich passiv und kann nichts tun. Und das Leiden ist ein aktiver Prozess, wo ich dann, und das immer wieder, bei der Möglichkeit, es zu transformieren, ja, das Erleben am Leid zu transformieren. Dieses einfach zu bleiben und auch auszuhalten, das ist nicht auch, das muss man drinnen trainieren muss und üben muss, das zu ertragen, um nicht auszuhalten sagen, das zu ertragen, dass jemand, dass man nichts sagt, dass es völlig ruhig ist im Raum. Und irgendwann einmal fängt das Gespräch an. Und wie du sagst, unter Umständen auch im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal. Aber es fängt an und die Menschen sind in der Lage, dann hoffentlich, nicht alle, ihre Gedankenketten zu bilden, wie wenn sie es vorher geübt haben, wie Inge gesagt hat, also in den letzten drei Lebenswochen werde ich es nicht mehr lernen, meinen Fokus zu verändern. Das muss ich früher gelernt haben. Und was ich auch noch auf etwas eingehen möchte, was zuerst gesagt worden ist, und das ist mir auch wichtig, weil ich die Biografie und alles, was den Menschen ausmacht, nicht kenne, kann ich eben nicht diese Ratschläge geben, ihm keine Schläge erteilen, sondern einzig und allein der Patient hat die Fähigkeit, das zu verändern. Und ich finde das für mich persönlich auch entlastend. Ich kann es nicht verändern. Ich darf es nicht verändern versuchen, ja, weil ich dann übergriffig bin, aber ich kann es auch nicht verändern, was ich sehr entlastend finde. Ja.
Und zugleich kann sich dann in Gesprächen, wie du es vorher erwähnt hast, ganz viel verändern. Ich würde da drauf gern nochmal zurückkommen, vielleicht, weil ich Sozialarbeiter bin, weil das Reden irgendwie so zu unserem Hauptwerkzeug gehört. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, das Aushalten oder das Halten ist das eine. Und das andere ist tatsächlich nochmal, wie gehe ich denn ins Gespräch? Das ist ja so der zweite Teil, den du auch immer wieder erwähnst. Ich glaube, du nennst es das reflektierende Zuhören. Das Gespräch, also wo sich eben vielleicht neue Gedankenketten bilden können oder auch etwas an den Werten ändert oder wenn das existenzielle Leiden sozusagen etwas ist, wo Wertvolles verloren geht, scheint es mir ein bisschen so, wie wenn da im Gespräch was Neues gefunden wird. Also magst du ein bisschen nochmal drauf eingehen, was passiert da in diesen Gesprächen oder führt ihr diese Gespräche? Wie sieht das aus?
Ja, ich denke jetzt an die Patientin, die wir zuerst so angesprochen haben. Die Patientin kommt auf die Palliativstation und will gar nichts haben und vor allem auch nicht mit denen, die anwesend sind, dort sprechen. Und eigentlich will ich nur die Todesspritze und ich will weg und raus. Und bin einfach hingegangen, habe gefragt, was ist und was sie belastet. Und so sind wir auf ihre Belastungen gekommen. Wenn sie sie sehen kann, sie konnte sie sehen. Ja. Und einfach schauen und abholen, was die Menschen bewegt. Was bewegt? Was liegt am Herzen? Was belastet das Herz? Es gibt von Alfred Lengle, dem Existenzanalytiker, die Aussage, Leiden ist der Schmerz der Seele. Und man kann die Menschen fragen, was schmerzt ihre Seele? Und dann erzählen sie, wenn sie selber einen Zugang dazu finden und nicht völlig gelähmt sind von der Situation. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man existenzielles Leiden frühzeitig erkennt, um die Menschen frühzeitig abzuholen, bevor sie irgendwie überhaupt nicht mehr aus- und einwissen.
Wenn jetzt die Situation von deiner Patientin mir so vorstelle, die sagt, sie möchte eigentlich mit niemandem reden und gar nichts haben, nur die Todesspritze, und sie erlaubt mir, in das Zimmer zu kommen und dort mich hinzusetzen, weil wenn sie niemanden sehen will, muss sie mal schauen, darf ich das überhaupt, ist das nicht okay? Wenn sie mir das erlaubt, dann würde ich auch fragen, ja, ich habe gehört, dass sie das gerne hätten und mögen sie mir erzählen davon. Ich würde es einfach gern hören, was das ist, was sie so belastet, dass sie sich das wünschen. Ich möchte es gern verstehen. Ich habe Zeit, ich setze mich jetzt gern zu ihnen und wenn sie mögen, erzählen sie mir davon. Und ja, wenn sie das macht, einfach wirklich zuhören, versuchen, nicht zu werten, nicht zu urteilen, nicht meine Meinung irgendwie da reinzubringen und sagen, ah ja, aber das kann man ihren Angehörigen nicht zumuten oder bei uns ist das aber nicht möglich oder was auch immer, sondern wirklich nur den Raum öffnen, dass das gesagt werden kann, was gesagt werden mag. Und wenn die Frau merkt, da ist jemand da, der zuhört, dann bin ich ja auch wieder ein Resonanzraum und auch jemand, der da ist, um in ihr selber diese Überlegungen oder Gedankenketten, wie du das vorher genannt hast, Christoph, zu ermöglichen, da weiterzudenken. Und was ist es denn wirklich, warum ich diese Todesspritze möchte? Ja, ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte so nicht mehr leben, weil das, was mich gerade belastet, eben dieses Erbrechen, dass ich nicht mehr kochen kann für meine Familie oder Freunde, dass ich nicht mehr im Garten arbeiten kann, das ist so arg, dass ich so nicht mehr leben möchte. um dann vielleicht selber drauf zu kommen, naja gut, ich kann nicht mehr kochen für meine Familie, aber vielleicht einladen könnte sie ja trotzdem, vielleicht kocht jemand anderer oder was auch immer. Aber das, wenn ich da bin und den Raum gebe und einfach nur, ich muss nicht viel dazu sagen, nur da sein und halt ja, irgendwie nonverbal oder vielleicht ab und zu mal etwas dazu sagen, zuhören und sie selber entwickeln lassen, was es vielleicht noch für Möglichkeiten gäbe.
Jetzt ist es so, ich habe verstanden, es gibt Möglichkeiten, Menschen, die existenziell leiden, durch die Schaffung eines Raums, das Halten des Raums und auch dieses ins Gespräch gehen, eventuell eine Veränderung anzustreben, aber vielleicht ist oder zu erreichen. Jetzt kann es aber, ich weiß nicht, ob es euch in eurer Tätigkeit schon vorgekommen ist, jetzt gibt es aber Menschen, die trotz alledem sagen, es geht nicht. Ich hab zugehört, ich habe gesucht oder es hat mich einfach diese Diagnose überrollt, wie so ein 40-Tonner auf der Autobahn und jetzt, es geht einfach nicht mehr und ich bin jetzt soweit, ich kann nicht mehr so weiterleben. Die Frage ist, irgendwann wird man das vielleicht auch akzeptieren müssen. Gibt es den Punkt, wo man sagt, auch das muss ich annehmen, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, Ende?
Dann muss ich immer auch zur Seite stehen. Das ist auch Kernaufgabe Palliative Care, den Menschen in allen Situationen, wie sie es erleben, wie sie es wahrnehmen, zur Seite zu stehen. Und es steht mir nicht zu, irgendein Urteil zu fällen über dieses, wie der Mensch sein, so kann ich nicht leben, wie er es wahrnimmt.
Ja, ich glaube, das sind auch so Situationen, die uns selber dann manchmal sprach- und fassungslos machen, ohnmächtig machen, uns ausgeliefert erscheinen lassen. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir das manchmal erleben als Helfende oder als Menschen, die begleiten, weil wir sonst immer so in diesem, ja, das machen wir schon, Haltung drinnen sind. Und wir sind auf der Seite, auf der wir immer was anzubieten haben, was auch gelingen kann. Und wenn wir selbst mal wahrnehmen, wie fühlt sich Ohnmacht an, wie fühlt sich das an, was vielleicht da mein Gegenüber erlebt, indem ich dann einfach mal erlebe, nee, alle Antworten, die ich versuche, ihm zu geben oder zu ermöglichen oder alles, was ich anbiete, ist nicht hilfreich. Wie geht es mir damit? Werde ich ungeduldig? Denke ich mir, na gut, dann such dir doch jemand anderen und dann musst du dir, ja, dann bin ich nicht mehr zuständig. Diese Frage stellt sich auch oft in Teams. Also das habe ich öfters erlebt, dass dann unsere Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen gesagt haben, na also ich weiß nicht, ich glaube, der ist einfach bei uns nicht richtig. Wir sind nicht das richtige Team, der braucht jemand anderen. War immer so der Notausdruck, hey, ich weiß, ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr, ich habe nichts mehr zur Verfügung. Und das ist natürlich schon noch einmal eine Stufe höher. Und auszuhalten, dass ich nichts in der Hand habe und nichts anbieten kann, ja, das ist echt höchste Kunst, ja, ganz genau, ja.
Eben bei dieser hohen Kunst da zu bleiben, denke ich immer wieder an den gleichen Text von Sisley Saunders, die angelehnt ans Matthäus-Evangelium schreibt, so wachet mit mir. Das bedeutet mehr als all unser Lernen von Techniken, mehr als unsere Anstrengungen, seelisches Leid und Einsamkeit zu begreifen, mehr als unsere Bemühungen, Gelerntes und Erfahrenes weiterzugeben. Wachet mit mir meint auch, aushalten zu können, was wir nicht verstehen. Es bedeutet nicht, versteh doch endlich. Noch weniger bedeutet es, erkläre es oder nimm es weg. Denn gerade wenn wir erfahren, dass wir absolut nichts mehr tun können, müssen wir hier bleiben, müssen wir bereit sein zu bleiben. Denn wachet mit mir bedeutet also meistens einfach, bleib da.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier machen wir einen Cut und beenden Folge 1 unserer Doppelfolge. Wir haben darin versucht, das Unbeschreibliche ein Stück weiter greifbarer zu machen. Was es bedeutet, wenn die Seele in eine Not gerät, die keine Medizin lindern kann. Wenn das existenzielle Leid zu schwer wiegt, entsteht daraus nicht selten eine radikale Konsequenz. Der Wunsch nach dem eigenen Tod. Und genau an diesem Punkt machen wir gleich weiter. Der zweite Teil dieser Doppelfolge mit Dr. Christoph Gabel und Ingrid Marth ist bereits jetzt online. Danke fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns hoffentlich gleich in Folge 2 wieder.